Das Volk Israel ist ja zwischen der Gefangenschaft von Ägypten und dem gelobten Land 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Ein Bild, eine Allegorie für eine Nachfolge von Jesus. Und auch heute Morgen wenn wir ein paar Gedanken daraus lernen, die ich glaube, die sind für uns recht spannend und könnten uns inspirieren für unser Leben mit Jesus. Beschaffung von Lebensmitteln, man kann sich das vorstellen in dieser Wüste, von zu essen und zu trinken, war eine Mammutaufgabe. Für so ein ganzes Volk, gewaltig. Aber deren hat sich der Herr, der sich mit Eigennamen Jahwe vorgestellt hat, wenn ich morgen die zwei Wörter brauche, Herr und Jahwe, ist da immer das Gleiche. Jahwe hat sich vorgestellt, das ist der hebräische Name für Herr, Gott. Hat sich deren zuverlässig angenommen, die ganze zweimal hat es am Wassernachschub gemangelt. 14.598 Mal hat es geklappt und zweimal nicht. 0,13 Promille hat es nicht geklappt. Zweimal zu wenig Wasser. Ist in der Hitze, in der orientalischen Hitze für unsere nicht unbedingt lustig. Man kann das vielleicht heute gerade ein bisschen nachfühlen. In der Wärme, die wir hier haben. Wenn es kein Wasser hat, die Gefahr von der Dehydration ist relativ gross. Und beides Mal, wo sie kein Essen oder kein Trinken hatten, Wasser, Nachschub gefehlt hat, haben sie Sehnsucht nach Ägypten und haben Folgendes gesagt. 4. Mose 20, Vers 5, steht: Warum hast du uns aus Ägypten geführt und an diesen schrecklichen Ort gebracht? Hier gibt es weder Getreide, noch Feigen, Trauben, Granatäpfel oder Trinkwasser. Ja, das mitgebracht heute. Da wird da. Sie haben so ein inneres Bild vor Augen gehabt von dem, was sie geglaubt haben, sie hätten das kein Ägypten. Das stimmt überhaupt nicht. Wenn man das am Realitätscheck unterwirft, stimmt das nicht. Ägypten von damals ist nicht Ferienparadies Hurghada von heute. Sondern es hat bedeutet jahrhundertelange Gefangenschaft und brutale Repression. Aber das ist der Mensch, oder? Eine Sehnsucht im Herz. Und ich glaube, das steht für uns, für mich heute Morgen, für die Sehnsucht, die jeder Mensch im Herzen trägt. Eine Sehnsucht im Herzen. Und dann haben wir uns ein bisschen rückwärts gewandt und die gefühlt, dass es besser gewesen. Typisch menschlich. Obwohl es ja die Realität völlig, eben der Realitätscheck wird überhaupt nicht bestanden an dem Punkt. Aber sie haben eine Sehnsucht im Herzen gehabt. Sie haben ein inneres Bild gehabt. Ich stelle mir das so vor, wenn ich einmal in dieser Wärme gehe und biken, dann ich, bevor ich gehe und biken, dann ich ein Bier kaltstellen. Und dann so von der Mitte an, wenn ich so richtig so ein bisschen bald am Dehydrieren bin, dann habe ich einfach ein inneres Bild, das Bier vor Augen. Der Segen. Der Mose, das ist die Führungsperson von dem Volk, damals, ist schnurstracks, hat er immer gemacht, wenn es ein Problem gibt, schnurstracks zum Herr gegangen, zum Jahwe, und hat gefragt, was soll ich mit dem Volk tun? Und ich lese vor, was Gott zu ihm gesagt hat. Der Herr entgegnete Mose: Geh mit einigen führenden Männern der Israeliten von dem Volk her. Nimm deinen Stab, mit dem du auf den Nil geschlagen hast, mit. Also mit dem Stab hat er früher noch mal vor ein paar Jahrzehnten auf den Nil geschlagen, in Ägypten noch, wo das Volk nicht in der Gefangenschaft war und aus dem Wasser ist Blut worden. Das ist eine Strafe, so ein Gerichtsstab sozusagen. Wird noch wichtig heute im Laufe des Morgens. Ich werde auf einem Felsen am Horeb, das Sinai-Gebirge, vor dich treten. Schlag auf dem Felsen, dann wird Wasser herausströmen und das Volk wird trinken können. Einfache Anweisung. Gott bedient sich bei dem Wunder, was er jetzt tut, an einem Naturphänomen, was es mal wirklich oder vielleicht auch heute noch gibt, im Sinai-Massiv. Jetzt merken wir so Höhlen hinter den Felsen, wo sich füllt mit Regenwasser und mit Quellwasser. Und wenn man vorne teilweise so eine dünne Felsschicht wegschlägt, dann läuft das Wasser raus in einen Wadi und das Volk konnte trinken und es ist tatsächlich so passiert. Das ganze Volk und alles Vieh hat genug Wasser gehabt, weil Wasser aus dem Fels rausgeflossen ist. Der Mose schlägt mit dem Stab auf den Fels. Und es ist passiert. Der Paulus tut viele Jahrhunderte später rückblickend das Wunder deuten und sagt, sie aßen alle die gleiche Nahrung. Er nimmt sich da Bezug auf die Wüstenwanderung. Die gleiche Nahrung, die Gott ihnen durch ein Wunder schenkte und tranken aus dem ihnen von Gott geschenkten Felsen, der sie begleitete. Und dieser Fels war Christus. Also der Felsen dort im Alten Testament vor vielen Jahrhunderten ist ein Bild für Jesus Christus. Der Felsen, aus dem Wasser fließt. Lebendiges Wasser. Jesus spricht vom lebendigen Wasser, wo von ihm herkommt. Und meint damit, das Wasser steht für Segen, für Sinnhaftigkeit vom Leben, für eine Bedeutung vom Leben, für Lebensinhalt. Eben für die Sehnsucht von jedem Mensch. Jeder Mensch auf dieser Welt hat Sehnsucht nach Bedeutung, nach Sinnhaftigkeit, nach einem Lebensinhalt. Und Jesus sagt, von dem Felsen, wo ich bin, fließt das Wasser, fließt der Segen, fließt da, wo noch dein Herz sich sehnt. Da bildhaft dargestellt, durch Trauben, Feigen, Getreide, Granatäpfel und Trinkwasser. Wie im Fels, wie der Fels im Sinai geschlagen worden ist, ist auch Jesus geschlagen worden. Er ist das Kreuz von Golgatha geschlagen worden. Und jetzt fließt das erfrischende Wasser von ihm. Jesus ist ans Kreuz gegangen, hat das Wasser freigesetzt, sozusagen. Und wir sind eingeladen, der Mensch ist eingeladen, von dem Wasser zu trinken. Das Volk hat gehadert. Das heißt, er braucht immer wieder das Wort hadern. Und hat zu Mose gesagt, oder der Mose hat ihm gesagt, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Also die Erfahrung dort an dem Felsen war eine Versuchung. Und der Mose hat die Stelle nachher Massa und Meriba genannt, was bedeutet Hader, was bedeutet Streit, Versuchung und Prüfung. Was ist denn der Inhalt von dieser Versuchung, die das Volk Gott versucht hat? Auf den Punkt gebracht, ist der Herr bei uns oder nicht? Das ist also ganz typisch Mensch. Wird global jeden Tag in Notsituationen x-mal gesagt. Und jetzt, wo ist Gott? Wenn es schlecht läuft, oder? Jetzt, wo ist der Gott? Ist er jetzt da oder ist er nicht da? Kann er jetzt helfen oder kann er nicht helfen? Genau das war die Versuchung von dem Volk, nach 1398 Mal Wasserversorgung. Ist jetzt der Gott da oder ist er nicht da? Das ist das Bild, und ich glaube, wir erleben so viel Gutes auf dieser Welt. Und wenn es nicht gut läuft, dann zweifeln wir und sagen, du, jetzt wo ist der Gott? Aber der Gott, der es vorhin schon erwähnt, hat sich vorgestellt mit dem Namen Jahwe. Jahwe bedeutet, übersetzt auf Deutsch, das hebräische Wort bedeutet, ich bin der, ich bin der, als den ich mich erweisen werde. Oder vielleicht ganz lapidar übersetzt, ich bin immer da. Ich bin der Herr, der immer da ist. Wo bist du? Eigentlich ist die Frage nicht so sehr die, ist Gott da, sondern sind wir bei Gott. Eigentlich ist das nicht eine Versuchung für Gott, sondern eine Versuchung für uns Menschen. Wie verhalten wir uns in Zeiten, die schwierig sind, wenn das Wasser fällt? Zweifeln wir an Gott? Oder sind wir bei Gott? Das ist die grosse Frage. Und macht kippt alles ins Gegenteil. Es hat eine zweite Wasserepisode gegeben. Und zwar in Kades. Das ist ein neuer Ort. Kades heisst heilig sein. Neuer Ort. Gleiches Problem. Und trotz der Erfahrung hadert das Volk wieder. Sie fühlen sich von Gott betrogen und streiten. Dabei ist Jahwe da. Aber neues Ort, gleiches Problem. Der Mose macht das Gleiche mit dem Aaron zusammen. Geht er ins Zelt von der Begegnung. Hat auch Stiftshütte geheissen, dort mal, aber spielt nicht so eine Rolle. Ist der Ort gewesen, wo Gott gegenwärtig ist unter dem Volk. Der Mose hat die Eigenschaft gehabt, kann man ganz viel lernen von ihm. In schwierigen Zeiten, wenn er nicht weiter gewusst hat, ist er ins Zelt von der Begegnung gegangen und hat Gott gefragt. Hat mit Gott den Kontakt gesucht. Ist da wieder passiert. Gott gibt ihm wieder eine Anweisung, was er machen soll. Die Anweisung unterscheidet sich aber in zwei Sachen. Und zwar, erstens, soll er nicht mehr auf den Felsen schlagen, sondern mit dem Fels reden. Zweitens, er soll nicht mehr den Stab vom Gericht nehmen, den er in Israel auf den Fluss geschlagen hat und Blut geworden ist, sondern er soll den Priesterstab nehmen. Am Aaron, sein Priesterstab. Im Umfeld von Mose hat es zwei Stäbe gegeben. Am Mose sind, der Gerichtsstab, und am Aaron sind, er war der Priester von dem Volk, der Priesterstab. Und der war in der Stiftshütte im Zelt von der Begegnung eigentlich gelagert gewesen, sozusagen. Also, die zwei Sachen haben sich unterschieden. Am Mose, der Führungsperson, ist den fahrlässigen Umgang mit den Anweisungen von Gott zum Verhängnis geworden, in dem Sinn, dass er das gelobte Land, das verheißene Land, wo sie unterwegs sind, nicht mehr dürfen selber betreten. Ich versuche, dass man das vielleicht könnte verstehen. Ich bin nicht sicher, ob es klingt. Ich bin nicht sicher, ob ich es ganz verstanden habe. Aber ich versuche es. Folgendes ist passiert. Der Mose hat wieder auf den Fels geschlagen. Er hat nicht das gemacht, was Gott gesagt hat, red mit dem Fels, sondern hat wieder auf den Fels geschlagen mit dem Stab. Ich weiß nicht warum. Macht der Gewohnheit. Letztes Mal hat es so geklappt, ich mache es wieder gleichig. Aber der Automatismus gibt es bei Gott nicht. Es ist nicht einfach ein Automat. Gott ist ein lebendiger Gott. Ist nicht immer gleich. Aber es hat einen tiefen Sinn. Vielleicht hat er sich provozieren auf dem Volk und hat irgendwo seine Emotionen rausgelassen. Hat sich von seinen Emotionen leiten lassen. Und seine Wut rausgelassen, weiß es nicht. Aber wir erinnern uns daran, dass das Fels ist ein Symbol für Jesus. Und in der Bibel steht auch, rückblickend dann im Hebräer, dass Jesus nur einmal geschlagen worden ist. Und das ist der entscheidende Vers jetzt. Hebräer 9, Vers 28, genauso starb auch Christus, ihr könnt das alles mitlesen, nur einmal als Opfer, um die Sünden vieler Menschen wegzunehmen. Einmal, ist ganz fest betont, einmal ist er geschlagen worden, das Kreuz geschlagen worden, einmal. Für all das, was passiert ist in der Vergangenheit, für das, was in der Gegenwart passiert und was in der Zukunft passiert, einmal. Und wisst ihr, was Sünden sind? Sünden sind nicht in erster Linie moralische Versagen. Sünden bedeutet, wenn ich in meinem Leben auf etwas anderes vertraue als auf Gott. Etwas, was jeden Tag passiert. Aber Jesus ist für das, genau für das, ans Kreuz gegangen. Und dann steht, er wird wiederkommen, aber nicht noch einmal wegen unserer Schuld, weil die Sache ist erledigt, sondern wird all denen Rettung bringen, die sehnsüchtig auf seine Rückkehr warten. Die, die Sehnsucht im Herzen, die sie im Herzen haben, sich bei Jesus stillen lassen. Er wird wiederkommen und wird die Menschen holen, abholen. Steht da in dem Text, wo sehnsüchtig auf seine Rückkehr wartet. Jesus ist einmal ans Kreuz geschlagen worden und hat damit Voraussetzung für eine freundschaftliche Beziehung mit Wasseranschluss geschaffen. Einmal. Das Kreuz geschlagen, Voraussetzung für einwandfreien Wasseranschluss geschaffen. Und heute sind wir in der glücklichen Lage, dass wir von dem Wasser trinken dürfen. Durch Kommunikation und Beziehung. Mit Jesus. Man darf mit Jesus reden. So wie der Mose mit Gott dort mal schon geredet hat, so als Einzelperson halt dort noch, hat heute jeder Mensch die Möglichkeit, um mit Gott zu reden. Und der Segen, das Getreide, die Feigen, die Granatöpfel, die Trauben und das Wasser dort abzuholen. Jeder Mensch. Das ist eine Einladung. Das ist die eine Seite. Kommunikation. Es geht um Kommunikation, es geht um Reden, es geht um Gemeinschaft. Unsere Beziehung zu Gott soll durch Gemeinschaft kennzeichnet sein. Und das zweite Mal, wo er auch nicht optimal gelaufen ist, er hat den falschen Stab genommen. Ich habe es vorher schon erklärt, im Umfeld von Mose hat es zwei Stäbe gegeben. Der Stab vom Gericht, der ist bei Golgatha gebraucht worden, und ist für die, wo Jesus für die fremde Schuld geschlagen worden ist. Und der Herr hat gesagt, und ich zeige euch das in der Bibel, und ich muss da die Elberfelder übrigens immer die Klammern am Schluss für den Bibeltext, das ist die Übersetzung. Und von daher eine ganz genaue Übersetzung müssen nehmen, sodass das zum Ausdruck kommt. Im 4. Mose 20, Vers 9 steht, Elberfelder, und Mose nahm den Stab von dem Ort vor dem Herrn. Das sind jetzt kleine Details, aber ganz wichtig und ganz spannend, sehr spannend. Wie er ihm geboten hat. Also der Stab vor dem Herrn, das ist der, wo in der Stiftshütte im Zelt von der Begegnung gelagert wurde, ist der Priesterstab. Er hat den Stab genommen und dann, ein bisschen später, heisst es, wo er auf den Felsen geschlagen hat, und Mose erhob seine Hand und schlug den Felsen mit seinem Stab. Zweimal. Er hat den Stab noch gewechselt. Ja, wir würden sagen, es ist doch Mumpitz, es ist doch Bagatelle, spielt doch keine Rolle. Aber es hat eine tiefe Bedeutung. Es ist eine Allegorie. Und so wird die Bibel spannend. Wenn man so Sachen anfängt, plötzlich merkt, wow, das ist mega spannend. Da kam viel Wasser raus in die Gemeinde, trank und ihr Vieh. Im Umgang mit Jesus geht es nicht vorrangig um Gericht. Gott ist nicht vorrangig der Richter und wir sind die Anklagten. Manche Menschen meinen, das ist so ein steriles, nüchternes Verhältnis und ist so mit negativen Gefühlen belastet. Gott ist der Richter. Es ist nicht so. Es geht um eine freundschaftliche Beziehung. In der Bibel wird das Bild gebraucht von Vater und Sohn oder Tochter. Es gibt das ganze berühmte, vielleicht das berühmteste Gleichnis, das es in der Bibel gibt, wo der Sohn zurückkommt, nachdem er weg war, über längere Zeit, nichts mehr wollte wissen vom Vater. Und als er zurückkommt, ist der Vater, der ein Bild ist von Gott, auf ihn zugelaufen ist und ihn in die Arme geschlossen hat. Das ist ein Bild von Gemeinschaft mit Gott. Es geht nicht um Gericht, vorrangig, es geht um Freundschaft. Es geht um Beziehung. Und das möchte uns der Text sagen. Es geht um das. Weil das, was in Sachen Gericht hat müssen tun werden, das ist erledigt. Wir dürfen es für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir dürfen zu Jesus kommen, mit ihm reden und den Segen in Anspruch nehmen. Was für eine Einladung. Was für ein Geschenk. Vielleicht gibt es noch einen dritten Grund, warum der Mose dort ein bisschen durchgefallen ist. Das steht im 4. Mose 20, Vers 10, wo es heißt: Und Mose erhob seine Hand. Nein, heißt später. Anschließend ließen er und Aaron das Volk vor dem Felsen zusammenkommen. Hört zu, ihr eigensinnigen Menschen. Hätte er schon recht gehabt. Rief Mose: Was meint ihr? Werden wir, das ist anmassend worden. Hätte ihr doch gerne können. Euch Wasser aus diesem Felsen quellen lassen? Nicht er, nicht der Mose, nicht der Aaron, sondern Gott allein kann es. Der Mose hat sich da ein bisschen überschätzt. Aber ob schon einiges schief gelaufen ist, das Wasser ist geflossen. Das bedeutet, wir müssen bei Gott nicht alles richtig machen. Gott ist nicht ein Gott, wo ein Buchhalter Gott, ein Heftelführer Gott, wo alles muss stimmen, damit er segnen kann, sondern er ist grosszügig und gibt gern. Ah, da, er hat gegeben, das Wasser ist geflossen. Das ganze Volk, Millionen von Menschen und das ganze Vieh hat genug Wasser gehabt. Unglaublich, grosszügig. Aber es hat eine Auswirkung gehabt auf den Mose. Das Wasser ist zwar führen gekommen, aber der Mose muss Konsequenzen tragen. Das könnte man vielleicht sagen, und ich finde das auch, jetzt hat er so einen guten Job gemacht, der Mose. Über Jahre hinweg, so einen guten Job gemacht. Jetzt passiert etwas, eine Bagatelle, und er darf es... Es ist doch einfach fies und er darf nicht ins verheißene Land rein. Es ist einfach fies. So, nach meinem Empfinden. Es wirkt unangebracht. Aber ich möchte ganz fest betonen, Mose ist nicht von Gott getrennt worden. Er hat nicht mehr ins verheißene Land mit seinem Fuß. Aber gleich wie er vorher schon im Zelt von der Begegnung immer wieder freundschaftliche Beziehung face to face mit Gott gehabt hat, FaceTime. Wird er das heute noch haben? Das finde ich ganz wichtig zu sagen. Aber warum denn? Warum hätte er nicht dürfen? Ich glaube, der Ort heisst nicht zufällig Kadesh. Kadesh heilig sein. Heilig bedeutet geheimnisvoll, abgesondert, ganz anders. Gott hat Mose wie einem Freund ins Vertrauen gezogen, steht in der Bibel. Die eine freundschaftliche Beziehung gehabt. Vater, Sohn. Und das bringt eine Verpflichtung mit sich. Weil die normale Reaktion auf einen heiligen Gott ist Ehrfurcht, ist Respekt und Gehorsam. Und das ist vielleicht auch, was wir ganz schlecht zusammenbringen bei Gott. Gott ist der Vater. Der empathische Vater, der seine Emotionen freien Lauf lässt, uns gegenüber. Und doch ist er der heilige Gott. Man betet das in unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und ich glaube, in dem Moment hat Mose das nicht mehr zusammengebracht. Er hat Mose so ins Profane gezogen. Gott ins Profane gezogen. Mose ist selbst herrlich geworden. Er hat ihn für seinen Zweck entheiligt. Gott ist nicht der Kumpel von nebenan, sozusagen. Sondern ist ein heiliger Vater, ist ein heiliger Gott. Ist beides. Beides. Heilig nicht im Sinn von distanziert, sondern im Sinn von Nähe. Aber er ist Gott. Er ist der, der sein Wort, die ganze Welt, den ganzen Kosmos geschaffen hat. Und wir sind Geschöpfe. Was für ein Unterschied. Ich glaube, es ist gut, wenn wir uns ihrer Position bewusst sind. Wir sind Menschen, wir sind Geschöpfe von Gott. Und Gott ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Und in der Beziehung mit Gott ist das gut, wenn wir wissen, Gott ist ein heiliger Gott. In der Bibel gibt es x Stellen, wo Menschen Gott begegnet sind, von Angesicht zu Angesicht, wie tot umgekehrt sind. Von dieser Heiligkeit Gottes. Gott ist nicht einfach ein moralisch einwandfreier Mensch, der sich ein bisschen weiterentwickelt hat als wir. Er ist Gott. Der, der immer war, der jetzt ist und immer wird sein. Wenn man es gut findet oder nicht, ich weiß selber nicht, was ich davon soll halten. Aber der Mose hat nicht mehr ins Land dürfen. Vor dem Tod hat er den Auftrag bekommen von Gott, auf den Berg Nebo steigen. Nebo hat er geheißen. Näher an der Grenze. Und hat ins Land hineinschauen. Und dann ist er gestorben. Er hat nicht einen Blick. Weil übrigens im verheißenen Land ist das auch alles zu haben. Milch und Honig fließt dort, steht. Genau, er hat den Blick dürfen tun. Das Ereignis macht klar, und irgendwie finde ich es auch etwas Schönes. Ich möchte mal von einer ganz anderen Seite, eigentlich finde ich auch etwas Schönes, dass der Mose dürfen nach so vielen Jahren die Verantwortung abgeben. Er darf loslassen. Man kann es auch von dieser Seite anschauen, er darf loslassen. Und ich glaube, Verantwortung warne. Verantwortung ist immer auf die Zeit. Es ist gut, wenn man sie wahrnimmt, wenn man sie haben. Aber dass man auch abgeben könnt, wenn es nicht mehr dran ist. Das Ereignis macht klar, wer an ewiges Leben glaubt, der muss in dieser Erdezeit nicht alles leisten. Das ist entlastend und macht gelassen. Ich lese euch noch ein Zitat vor von Martin Luther King, einem Bürgerrechtler von der Bürgerrechtsbewegung in den USA. Er hat sich in seiner Rede vom 3. April 1968 am Abend vor seiner Ermordung auf den Mose bezogen. So hat er gesagt, Martin Luther King, ich bin auf dem Gipfel des Berges gewesen, wie der Mose. Ich mache mir keine Sorgen. Wie jeder andere würde ich gerne lange leben. Aber darum bin ich jetzt nicht besorgt. Ich möchte nur Gottes Willen tun. Er hat mir erlaubt, auf den Berg zu steigen. Und ich habe hinübergesehen. Ich habe das gelobte Land gesehen. Vielleicht gelange ich nicht dorthin mit euch. Aber ihr sollt heute Abend wissen, dass wir als ein Volk in das gelobte Land gelangen werden. Und deshalb bin ich glücklich heute Abend. Ich mache mir keine Sorgen wegen irgendetwas. Ich fürchte niemanden. Meine Augen haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen. Augen, die die Herrlichkeit vom Herrn gesehen haben, die können abgehen, die können loslassen. Und da hat der Mose dürfen. Und ist herausgefordert worden. Es gelobte Land steht auch symbolisch für die neue Welt in der Gegenwart Gottes, wo Milch und Honig fließt. Wie der Mose hat an mir heute schon einen Blick heischen in das Land, in das gelobte Land. Immer wieder. Und wer mit dieser Hoffnung unterwegs ist, kann loslassen. Verantwortung. Menschen vielleicht auch. Vielleicht Menschen, die einem schuldig geworden sind. Loslassen. Erinnerungen. Auch Fähigkeiten. Ich bin regelmäßig im Altersheim. Die Menschen müssen Fähigkeiten loslassen und sie kommen nicht mehr zurück. Die Hochschule des Lebens. Auch das Leben. Das Leben, das eigene Leben loslassen. Wer die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, kann auch das eigene Leben loslassen. Und das ist Freiheit. Das ist Friede, das ist Freude, das ist Gelassenheit. Ich glaube, der Mose ist so gegangen. Das ist kein Vertrösten auf ein Leben nach Tod. Es hat mal einer gesagt, Religion ist Opium fürs Volk. Damit sie durchheben können, dann die Vertröstung in die Ewigkeit irgendwann mal. Nein, überhaupt nicht, es geht mir überhaupt nicht um das. Motivation ist jetzt schon, auf dieser Welt, mit Jesus ihn anzuschauen und dort die Motivation herzuholen für Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Dass das passieren darf um uns herum. Amen. Danke dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel, für die Geschichte von Mose, wo ich vielleicht verstehe, vielleicht auch nicht ganz verstehe, spielt auch gar keine Rolle. Aber wir dürfen erkennen, Herr, um was es geht bei dir. Wir dürfen erkennen, dass du ein freundschaftlicher Gott bist, der sich nichts mehr freut, als uns Sinn ins Leben zu geben, als uns Bedeutung zu geben, als uns zu segnen. Der nichts anderes möchte, als die Sehnsucht, die in unserem Herzen da ist, die auszufüllen. Danke dir von Herzen dafür, Jesus. Danke auch für den Mose, dass er losgelassen hat. Danke, dass er deine Herrlichkeit gesehen hat. Dass er sich freuen darf auf das, was kommt. Amen.